BTO Beyond the Obvious, der Ökonomie-Podcast mit Dr. Daniel Stelter. Featured bei Handelsblatt.
Hallo und herzlich willkommen zur neuesten Ausgabe meines Podcasts. Ich freue mich, dass Sie auch in dieser Woche wieder mit dabei sind. Wie versprochen geht es in dieser Woche um die Arbeiten und Gedanken der diesjährigen Preisträger des Alfred-Nobel-Gedächtnispreises für Wirtschaftswissenschaften.
The Royal Swedish Academy of Sciences has decided to award Sveriges Riksbanks Prize in Economic Sciences in memory of Alfred Nobel for 2024 to Darren Acemoglu, Simon Johnson and James Robinson for studies of how institutions are formed and affect prosperity.
Was von deren Überlegungen zu halten ist, diskutiere ich mit Professor Rüdiger Bachmann. Wir sprechen aber auch darüber, was denn die Forschungen bedeuten. Für die EU, für China, aber auch für die USA. Letzteres von besonderer Relevanz angesichts der Tatsache, dass bereits in wenigen Wochen gewählt wird, was auch Grund genug für uns war, noch an einen früheren Podcast anzuknüpfen und zu fragen, wo denn eigentlich der Wahlkampf in den USA jetzt steht, wie die Chancen stehen, von Trump oder Harris die Wahl zu gewinnen und vor allem, was denn der Wahlausgang dann wirklich für die USA bedeutet. Bevor wir auf die Nobelpreisträger eingehen, werfen wir einen kurzen Blick auf die aktuellen Diskussionen hierzulande. Zum einen auf die Überlegungen der SPD, in den Wahlkampf zu ziehen mit der Forderung nach deutlich höheren Steuern für die sogenannten Reichen, um auf der anderen Seite die breiten Einkommensschichten zu entlasten. Sicherlich spontan gesehen eine gute Idee, leider vergisst die SPD, dass das wahre Problem bei den Sozialabgaben liegt. Ein anderes Thema passend dazu in dieser Woche, eine Dokumentation im ZDF. Der Titel der Dokumentation lautete Steuerparadies Deutschland. Und es ging um das Fehlen einer Vermögensteuer. Auch das möchte ich kurz kommentieren. In Summe fand ich die Vorbereitung für diesen Podcast wie immer sehr spannend. Ich hoffe, Sie finden es auch spannend. Fangen wir also an.
BTO Beyond the Obvious, featured bei Handelsblatt.
Unsere Welt ist auf dem Weg in das Zeitalter der künstlichen Intelligenz. In atemberaubender Geschwindigkeit verändert sich beinahe alles. Besonders in der Geschäftswelt ist die ungeheure Dynamik des Wandels spürbar. Die Unternehmen und die Menschen darin sehen sich vor vielen Unsicherheiten und Herausforderungen. Der Aufstieg der künstlichen Intelligenz bedeutet neuen Wettbewerb, eine Flut von Daten, aber auch sich verändernde Fähigkeiten und die sich daraus ergebende Notwendigkeit von Veränderungen in den Skills von Mitarbeitenden und der Leistungsfähigkeit der Unternehmen. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR, hat deshalb Innovation zum Prinzip gemacht. Viele BTO-Hörer erleben den Wandel aus nächster Nähe. Ihre Unternehmen sehen sich einem Ansturm von Veränderungen ausgesetzt, suchen nach Mitteln, um sich aus der Beschleunigungslücke zu befreien, und haben Schwierigkeiten, Schritt zu halten. Oft sind die Lösungen kurzfristig und bruchstückhaft. Getrennte Systeme für die Finanz- und Personalabteilung oder die Aufrüstung veralteter Technologien sind häufige Beispiele dafür. Um Unternehmen jeder Größe bei der Bewältigung dieser Herausforderungen zu unterstützen, verfolgt Workday den Ansatz permanenter Innovation. Denn nur so können Kunden Veränderungsprozesse anführen, statt darauf zu reagieren. Nur Workday verfügt über einheitliche Daten, die nahtlos über eine einzige Plattform fließen und ihnen die Möglichkeit geben, intelligente Entscheidungen zu beschleunigen, Chancen zu erkennen und Risiken zu mindern. Workday versetzt Sie in die Lage, Modelle und Prognosen zu erstellen und schnell und zuverlässig zu handeln, dank Echtzeitdaten und einer zuverlässigen, in die Plattform integrierten KI. Besuchen Sie workday.com und erfahren Sie, wie Sie Fahrt aufnehmen können bei Ihrer Reise ins Zeitalter der künstlichen Intelligenz. Workday, die Enterprise-Plattform für Finanzen und HR.
Beginnen wir mit der SPD.
Wir sind für höhere Löhne, wir wollen mehr Investitionen, wir wollen eine funktionierende Infrastruktur. Und für uns bedeutet Politik für die arbeitende Mitte in der Tat auch, dass diese Menschen mehr Geld in der Tasche haben. Deswegen ist zentraler Bestandteil unseres Leitantrages heute auch, dass wir wollen, dass 95% der Menschen entlastet werden, dass sie steuerlich entlastet werden, dass sie mehr Geld in der Tasche haben.
Die SPD tritt also mit einem neuen Programm an. in der kommenden Bundestagswahl, die vielleicht im kommenden Herbst, vielleicht aber auch schon im kommenden Frühjahr stattfinden wird. Liest man das Programm, so muss man einfach sagen, naja, irgendwie klingt das doch gewohnt und alt. Mehr Umverteilung, mehr staatliche Steuerung der Wirtschaft über Sonderabschreibungen und Subventionen und neu ein Industriestrompreis, den Olaf Scholz bisher nicht wollte, um die Wirtschaft zu entlasten. Und natürlich ist das Thema auch wieder eine erneute Anhebung des Mindestlohnes. Was soll man dazu sagen? Nun, zunächst klingt ja die Idee, 95% der Steuerzahler zu entlasten, nach einem echten Gewinnerthema. Ebenso populär ist es, die 1% der sogenannten Spitzenverdiener dafür bezahlen zu lassen. Aber die Medien haben, wie ich finde, ziemlich schnell erkannt, dass das, was da gesagt wurde, schlichtweg nicht funktionieren kann. Es ist nämlich ein Märchen. Die Abgabenlast für die oberen 1% müsste massiv steigen. Und für die anderen käme nur relativ wenig heraus. Irgendwo habe ich gelesen, ein paar Cappuccino im Jahr könnten die sich dann mehr leisten. Das liegt einfach am Gesetz der großen Zahl. Hinzu kommt, dass viele Unternehmen von dieser Steuererhöhung betroffen wären. Und zwar die Unternehmen, die eben als Privatgesellschaften geführt werden. Das sind sehr viele Unternehmen, gerade im Mittelstand. Und die angesprochenen Sonderabschreibungen und Subventionen klingen nach der Fortsetzung der derzeitigen Politik der wirtschaftlichen Steuerung durch Robert Habeck. Auch das haben wir mehrfach diskutiert. Es scheint ganz offensichtlich nicht zu funktionieren. Und der Industriestrompreis, tja, da frage ich mich, warum die Partei nicht wirklich eine Wende einleitet, mit dem Ziel, tatsächlich tiefere Energiepreise in Deutschland zu erzielen. Das geht nur über eine deutliche Ausweitung des Angebotes, und zwar nicht nur dann, wenn die Sonne scheint und der Wind bläst, sondern zu jeder Zeit. Stichwort Wiederinbetriebnahme der abgeschalteten Atomkraftwerke. Und beim Mindestlohn, wir wissen, was kommt. Frau Wagenknecht wird eine deutlich höhere Erhöhung des Mindestlohns fordern. Wie soll das eigentlich funktionieren, wo schon jetzt viele Unternehmen die Lohnkosten nicht betragen können, gerade im Bereich der Dienstleistungen und Gastronomie? Weiterer Punkt, der gegen die Mindestlohnerhöhung spricht, ist natürlich auch, dass es letztlich inflationär wirkt. Wer jetzt sagen würde, wie Kevin Kühnert damals in der Diskussion mit mir bei Maybrit Illner, ich sei zynisch, weil ich den Menschen nicht mehr Lohn gönne, dann möchte ich nur anmerken, das stimmt nicht. Ich finde, wir sollten die Produktivität steigern, dann können wir auch höhere Löhne bezahlen. Abgesehen davon werden die Löhne ohnehin aufgrund der demografischen Entwicklung deutlich steigen müssen. Und wollen wir, dass das nicht inflationär wirkt, müssen wir eben an der Produktivität arbeiten. Aber das alles, liebe Hörerinnen und Hörer, kennen Sie ja von mir. Insgesamt kann man festhalten, das Programm der SPD klingt mehr nach Back to the Future. Die Partei tut so, als hätten sich die Rahmenbedingungen, in denen wir uns befinden, in den letzten Jahren nicht dramatisch verändert. Das haben sie aber und dies erfordert eine ganz andere Antwort. Trotzdem kann man sagen, das Thema oder eines der Themen für den kommenden Bundestagswahlkampf ist gesetzt. Es muss gegen die Reichen gehen. Schon vor ein paar Wochen wurde bei Hart aber Fair diskutiert unter dem Titel »Können wir uns die Reichen noch leisten?« Ich persönlich finde den Titel schon nicht so richtig fair, um es mal vorsichtig zu formulieren. Getoppt wurde das dann in dieser Woche durch das Ausrufen des Steuerparadieses Deutschland durch das ZDF. Zwar wird angemerkt, dass Deutschland keineswegs ein Steuerparadies sei, aber es wäre eben ein solches für die Reichen. Einfach deshalb, weil die Vermögensteuer seit dem Jahre 1997 nicht mehr erhoben wird. Dadurch seien, so das ZDF, dem Staat Hunderte von Milliarden Euro entgangen.
Ich habe schon viele Dokumentationen gemacht, aber bei keiner sind wir an den Kern von Geld, Macht und Einfluss so dicht rangekommen wie bei diesem Film. Dabei geht es nur um Steuerpolitik.
Von den reichsten Familien in Deutschland haben sich die Vermögen allein in der Corona-Krise verdoppelt. Und gleichzeitig sehen wir aber, dass die armutsbetroffenen Menschen gar nicht wissen, wie sie über die Runden kommen sollen.
Wie so oft bei solchen Sendungen beginnt das Ganze mit einer vordergründig sauberen Problembeschreibung. Rund 18 Millionen Euro besitzen die Deutschen privat. Das Vermögen ist dabei sehr ungleich verteilt, auch im internationalen Vergleich. Die ärmeren 50% der Bevölkerung besitzen de facto nichts und die reichsten 0,1% besitzen immerhin 20% des Vermögens. Das sind gerade mal, so das ZDF, 80.000 Menschen. Das kann doch nicht gerecht sein, so die Aussage. Dazu muss man wissen, dass unsere Reichen nicht reicher sind als die Reichen in Frankreich, Italien und Spanien. Unser Problem ist, dass bei uns eben die Masse der Bevölkerung kein Vermögen hat. Und das liegt an verschiedenen Faktoren. Zum einen lohnt es sich daran zu erinnern, dass wir relativ zur Wirtschaftsleistung über weniger Vermögen verfügen als Franzosen, Spanier und Italiener. Die Ursachen sind bekannt. Krieg, Teilung, die Vorliebe der Deutschen für falsche Geldanlage, also Sparbuch statt Immobilien und Aktien, und das Rentensystem, was dazu führt, dass die Bürger weniger privat vorsorgen müssen. Rechnet man übrigens die Rentenansprüche mit ein, so kann man feststellen, dass die Vermögensungleichheit in Deutschland weitaus geringer ist. Hinzu kommt natürlich auch die hohe Steuer- und Abgabenbelastung, die es schwer macht, Vermögen zu bilden. Ebenfalls nicht vergessen dürfen wir, dass die Zuwanderung von über 6 Millionen Menschen, die überwiegend einkommens- und vermögenslos sind, naturgemäß dazu führen muss, dass die Vermögens- und Einkommensungleichheit zunimmt. Interessant finde ich es deshalb, dass sogar Kollegen von Marcel Fratscher vom Deutschen Institut für Wirtschaftsforschung mehr Vermögensbildung fordern und nicht mehr Umverteilung. Darüber berichtete die Wochenzeitung Die Zeit schon im Juli 2020.
Die Vermögensungleichheit hat nach Ansicht der DIW-Forscher mehrere Ursachen. Zum einen gibt es in Deutschland ein vergleichsweise gut ausgebautes Sozialsystem. Die Notwendigkeit, privat vorzusorgen, ist deshalb geringer als in anderen Ländern. Die Forscher zählen Ansprüche an die gesetzliche Rentenversicherung in ihrer Betrachtung nicht zum Vermögen. Täten sie es, würde die Ungleichheit geringer ausfallen. Zum anderen ist Deutschland traditionell ein Land der Mieter. Nur ein kleiner Teil der Bevölkerung wohnt in einer eigenen Immobilie. Das Geld, das in die Miete fließt, fehlt den ärmeren Haushalten zum Sparen. In Ländern, in denen Immobilienbesitz stärker verbreitet ist, fällt die Vermögensungleichheit geringer aus.
Und wer sind denn nun die Reichen?
Doch wer sind im Gegensatz dazu die reichsten 1,5%, die mehr als 1 Million Euro besitzen? Auch darüber gibt die Studie Auskunft und räumt zugleich mit Vorurteilen auf. Die Vorstellung, dass reiche Menschen Privatiers sind, die nicht arbeiten und ihr Geld verkonsumieren, lässt sich in unseren Daten nicht bestätigen, sagt der Ökonom Carsten Schröder. Rund 3/4 der Millionäre in Deutschland sind selbstständig oder unternehmerisch tätig. Häufig arbeiten sie in leitender Funktion. Anders als im Rest der Bevölkerung ist kaum ein Millionär angestellt. Rund ein Drittel ist in Rente, nur 5% arbeiten gar nicht. Vor allem aber legen Millionäre ihr Vermögen anders an als der Rest der Bevölkerung. Während die Mittelschicht einen Großteil ihres Vermögens in Immobilien oder Geldanlagen hält, steckt rund 40% des Vermögens der Millionäre in Firmenanteilen. Ihr Vermögen ist Betriebsvermögen, an dem Arbeitsplätze, Gehälter und Steuereinnahmen hängen.
Und was sollte man dann tun?
Die DIW-Ökonomen plädieren dafür, die neuen Ergebnisse nicht für Neiddebatten zu nutzen. Wichtiger sei eine politische Diskussion darüber, wie auch ärmere Menschen ein Vermögen aufbauen könnten. Bislang besitzt die untere Hälfte nicht nur kaum Vermögen, sie spart auch kaum für die Zukunft.
Dass sich die Kollegen von Herrn Fratscher, die sich intensiv mit der Thematik beschäftigt haben, so äußern, während ihr Chef keine Gelegenheit auslässt, um höhere Steuern zu fordern, sagt eigentlich alles. Das ZDF rechnet derweil vor, wie viel Steuereinnahmen der Staat angeblich verloren hat.
Seit 27 Jahren gibt es die Vermögensteuer nicht mehr. Mehrere 100 Milliarden Euro konnte der Staat deshalb nicht einnehmen. Wie kam es dazu? Und warum ändert sich daran nichts bis heute? Dass die Vermögenssteuer heute nicht mehr erhoben wird, liegt auch an seiner Politik in den 90er Jahren. Gern lässt sich Helmut Kohl damals von den Massen feiern. Seine Steuerpolitik entlastet allerdings vor allem Wohlhabende. 1995 hatten die Verfassungsrichter kritisiert, die Besitzer von Immobilien würden zu wenig Vermögensteuern zahlen. Ein Urteil, das Kohl und sein Finanzminister Theo Weigel auf ihre Weise nutzen.
Das Bundesverfassungsgericht hat damals die Vermögensbewertung außer Kraft gesetzt, weil da hatte man noch die uralten Einheitswerte in den westlichen Ländern von 1964, in den Ostländern sogar von 1935. Man hätte dann die Vermögensbewertung neu machen müssen. Die damalige schwarz-gelbe Regierung unter Kohl und Weigel, die wollten die Vermögensteuer ja ohnehin weghaben. Und die haben dann einfach nichts gemacht und seitdem wird die Vermögensteuer nicht mehr erhoben.
Das ist in mehrerer Hinsicht falsch. Die Grundsteuer und die Grunderwerbsteuer wurde nämlich zur Kompensation des Wegfalls der Vermögenssteuer deutlich erhöht. Das hat die Steuerausfälle von Kommunen und Ländern entsprechend kompensiert. Es fehlte also, entgegen der hier gemachten Aussage, kein Geld. Hinzu kommt, die Vermögensteuer war eine sehr ineffiziente Steuer. Sie musste mit hohem Aufwand erhoben werden und gab relativ zum Aufwand einen relativ geringen Ertrag. Hinzu kamen die erheblichen rechtlichen Probleme bei der Gleichbehandlung von Vermögenswerten, Unternehmensanteilen, Immobilien, Finanzanlagen. Das Bundesverfassungsgericht hat sich intensiv mit der Vermögensteuer beschäftigt, hat die Probleme der Gleichbehandlung aufgezeigt, hat darüber hinaus mit dem sogenannten Halbteilungsgrundsatz eine Grenze eingezogen bezüglich der zulässigen Gesamtbelastung des Steuerzahlers und eine Substanzbesteuerung ausgeschlossen. Wer das nochmal genauer verstehen möchte, dem empfehle ich die Podcast-Folge 250, in der ich mit Professor Paul Kirchhoff unter anderem darüber gesprochen habe. Doch kommen wir zurück zu den Ökonomen des DIW. Ihrer Auffassung nach ist die Vermögenssteuer kein geeignetes Instrument.
Der Ökonom Markus Grabka hält die Diskussion um eine Wiederbelebung der Vermögenssteuer für verfehlt. Selbst wenn diese großzügig bemessen wäre, würde sie an der hohen Vermögenskonzentration wenig ändern. Die Vermögenssteuer ist nicht die Lösung des Problems, sagt Grabka. Dem Großteil der Bevölkerung würde es erheblich mehr dienen, wenn wir den Fokus umschwenken auf eine bessere Vermögensakkumulation. Statt die Reichen zu besteuern, sollte die Regierung sich stärker um Modelle des Vermögensaufbaus für breite Teile der Bevölkerung kümmern, argumentieren die DIW-Forscher. Ein Beispiel sei Schweden, wo die bürokratischen Hürden für den privaten Vermögensaufbau geringer seien und die staatlich geförderten Renditen höher. Denkbar wäre auch eine veränderte Immobilienförderung für ärmere Menschen. Der Staat könnte etwa die Grunderwerbsteuer für Erstkäufe von Immobilien abschaffen und dafür weitere Immobilienkäufe stärker besteuern. Der DIW-Forscher Johannes König hält auch direkte Finanzhilfen des Staates für denkbar, um dem ärmeren Teil der Bevölkerung beim Vermögensaufbau zu helfen. Wenn man am unteren Ende drehen möchte, muss man die Leute dort gezielt fördern, sagt König. Das könnte zum Beispiel auf persönlichen Vermögenskonten geschehen. Der Staat würde darauf einzahlen, das Geld wäre ab einem bestimmten Alter verfügbar.
Das wäre auch mein Vorschlag. Treue Hörerinnen und Hörer kennen es. Ich erinnere an mein Modell der 25.000 Euro für jeden, die dann global angelegt werden durch eine Art Staatsfonds nach norwegischem Vorbild. Was mich dann eigentlich gewundert hat, aber sollte mich nicht wundern, war, dass das ZDF dann als Expertin niemanden genommen hat, der Wirtschaftswissenschaften oder Steuerrecht studiert, sondern eine Politikwissenschaftlerin, die zudem auch noch eine ehemalige Mitarbeiterin von Annalena Baerbock ist. Martina Linatas führte dann aus, warum ohne Vermögensteuer die Demokratie gefährdet sei.
Die Idee ist einfach, dass wir gerade sehen, dass wir extrem große Herausforderungen haben. Die eine ist Klima, die andere ist aber auch wirklich Ungleichheit. Und mit der Ungleichheit sehen wir auch eine Spaltung der Gesellschaften und die Erosion von Demokratien. Es ist kein Zufall, dass die AfD besonders stark in den neuen Bundesländern ist, wo wir auch nach über 30 Jahren nach der Wiedervereinigung immer noch extreme Ungleichheiten sehen. Bei Einkommen, bei Vermögen, bei Erbschaften. Und da hat die Politik einfach nicht ihre Arbeit gemacht und hat nicht dafür gesorgt, dass die Ungleichheit geringer wurde. Und deswegen ist die Vermögensteuer so wichtig.
Halt mir so fest, wenn man keine Vermögensteuer erhebt, dann ist die Demokratie in Gefahr. Tja, ich würde denken, gerade im Osten sehen wir ja die Folgen von jahrzehntelanger Politik gegen Vermögen. Die Wirtschaftskraft ist heute noch geringer, weshalb naturgemäß auch die Vermögenswerte geringere Preise haben. Das heißt, der Wert von Immobilien im Osten ist naturgemäß geringer als im Westen. Hier hilft aber keineswegs mehr Umverteilung, sondern, wie die Forscher vom DIW betonen, mehr Vermögensbildung. Etwas, was übrigens gerade die Parteien auf dem linken Spektrum nicht so gerne sehen. Diese wollen nämlich lieber die Bürger abhängig halten von Transfers. Natürlich kann man in einer TV-Sendung nicht alle Aspekte beleuchten. Aber in den immerhin 35 Minuten dieser Sendung hätte ich schon etwas mehr erwartet als das, was hier vorgesetzt wurde. Das war aus meiner Sicht keine Aufklärung, sondern eher eine Kampagne. Passend zu dem sich abzeichnenden Bundestagswahlkampf. Übrigens, ich bin keineswegs gegen eine höhere Besteuerung von Vermögen. Ich bin keineswegs für einen Umbau des Steuersystems. Ich bin vor allem aber für einen Umbau des Abgabensystems. Vergessen wir nicht, die Schlagzeile dieser Woche war ja auch, dass die Abgaben weiter steigen werden. Und diese belasten natürlich gerade die unteren Einkommensschichten überproportional. Wir brauchen eine grundlegende Reform. Und die Reform kann nicht nur lauten, wie kriegen wir mehr Geld in das System des Staates, sondern wie können wir auch mit dem Geld effizienter umgehen. Wer sich intensiver mit dem Thema der Ungleichheit in Deutschland beschäftigen möchte, dem empfehle ich gerne zwei meiner Podcasts. Bereits in Folge 4 habe ich diskutiert, ob Deutschland in die Verteilungsfalle läuft. Und in Folge 149 mit dem Titel »Der schöne Schein« haben wir beleuchtet, wie Vermögensungleichheit in den letzten Jahren abgenommen hat. Wie gesagt, das lohnt sich auf jeden Fall nochmal anzuhören. Womit wir zu einem weiteren Aufreger der Woche kommen.
Die Klimaschutzverträge sind ein neues Förderinstrument, das das Wirtschaftsministerium entwickelt hat. Dieses Instrument ist neu in ganz Europa. Wir sind Pionier. Die erste Runde ist abgeschlossen. Sie ist erfolgreich gelaufen. Sehr viele mittelständische Unternehmen haben sich beworben und darauf haben wir einen besonderen Wert gelegt, dass dieses Instrument jetzt wirklich für den produzierenden Mittelstand geeignet ist und offen steht.
In der letzten Woche haben wir anhand der Studie des Potsdam-Instituts für Klimafolgenforschung gezeigt, dass es sehr schwer, um nicht zu sagen unmöglich ist, mit Wasserstoff, ob nun importiert oder selbst erzeugt, wettbewerbsfähig zu sein gegenüber Standorten, die über günstige Energie verfügen. Das PIK, also das Potsdam-Institut für Klimafolgenforschung, warnte sogar vor Investitionsruinen. Und genau nun, wenige Tage nach dem Podcast, werden genau die ersten derartigen Subventionsverträge abgeschlossen. Die NZZ berichtete darüber so.
Am Dienstag hat der grüne Wirtschaftsminister Robert Habeck die ersten Klimaschutzverträge an insgesamt 15 Unternehmen überreicht. Sie sind mit einer Fördersumme von bis zu 2,8 Milliarden Euro verbunden. Mit dem Programm will der Staat den Übergang energieintensiver Branchen wie Chemie, Glas oder Papierindustrie von herkömmlichen Verfahren mit fossilen Energieträgern wie Öl und Gas zu klimafreundlichen Technologien fördern. Hierzu werden den Unternehmen während einer Laufzeit von 15 Jahren die Mehrkosten gegenüber den konventionellen Verfahren abgegolten. Dabei können sowohl Investitions- als auch laufende Betriebskosten geltend gemacht werden. Die Unternehmen werden damit vom Staat gegen die schwer abschätzbaren Entwicklungen bei den Preisen, zum Beispiel für Wasserstoff oder CO2, abgesichert.
Wie gesagt, ohne dass klar wäre, ob die Produktion jemals wettbewerbsfähig sein wird. Deshalb kann es auch nicht verwundern, dass die Nachfrage der Unternehmen nach diesen Verträgen verhalten war.
Für die nun abgeschlossene erste Gebotsrunde wurden lediglich 17 Anträge eingereicht. Im Wirtschaftsministerium erklärt man sich das bescheidene Interesse mit der Rezession und damit, dass viele Unternehmen hätten abwarten wollen, wie die Pilotrunde funktioniere.
So. Es wurden 17 Anträge eingereicht, 15 angenommen und nur 2 nicht angenommen. Das klingt nicht nach einer wirklichen Konkurrenz. Und was soll das Ganze nun bringen?
Die 15 Projekte sollen über die gesamte Vertragslaufzeit zur Einsparung von bis zu 17 Millionen Tonnen CO2 führen. Zum Vergleich, allein im letzten Jahr stieß die deutsche Industrie insgesamt 155 Millionen CO2-Äquivalente aus. Damit kostet die über die 15 Klimaschutzverträge anvisierte CO2-Reduktion den Staat im Durchschnitt bis zu 165 Euro pro Tonne.
Zur Einordnung. Weit über die Hälfte des weltweiten CO2-Ausstoßes lässt sich für rund 100 $ pro Tonne reduzieren oder noch weniger. CO2-Zertifikate kosten heute ebenfalls weniger als 100 Euro. Und die 3 Atomkraftwerke, die wir kürzlich abgestellt haben, hätten die gleiche Menge CO2, also fast die gleiche Menge, 15 Millionen Tonnen CO2, gespart. Allerdings nicht kumuliert über 15 Jahre, sondern pro Jahr. Wir müssen also festhalten, das alles klingt nicht so richtig vernünftig. Vor allem zeigt es, wie ich finde, wie wichtig die Qualität der Institutionen für den Wohlstand eines Landes ist. Das gilt für die Regierung, das gilt aber auch für den öffentlich-rechtlichen Rundfunk. Womit wir beim eigentlichen Thema wären, dem diesjährigen Alfred-Nobel-Gedächtnispreis für Wirtschaftswissenschaften.
Global inequality is largely driven by differences in average income across countries. But why are some countries poor while others prosper? And why are the gaps between poor and rich nations so persistent? These are not new questions, but they are among the most urgent in the social sciences. And addressing them is extremely challenging. This year's laureates have pioneered new approaches, both empirical and theoretical.
Die 3 Preisträger, Dahon, Acemoglu, Simon Johnson und James Robinson, erklären mit ihrer Forschung die Wohlstandsunterschiede zwischen Nationen. Entscheidende Faktoren sind demnach die Einführung inklusiver Institutionen, weniger Ausbeutung und das Prinzip der Rechtsstaatlichkeit. Staaten, in denen sich diese Rahmenbedingungen entwickelten, konnten in den letzten Jahrzehnten ihren Wohlstand mehren, während andere Staaten in Armut verharrten. Die Studien der 3 Forscher sind deshalb so wichtig, weil sie nicht nur erklären, worauf man achten muss, wenn man ein höheres Wohlstandsniveau erreichen will, sondern umgekehrt auch, wenn man vorhandenen Wohlstand nicht gefährden will. Und deshalb ist es sehr spannend, die Forschungen zu diskutieren. Und das mache ich jetzt, wie in Folge 263 angekündigt, mit Professor Dr. Rüdiger Bachmann. In dem Gespräch macht er klar, worin die Relevanz der Forschung für heute liegt, und wir diskutieren auch seinen Blick auf den US-Wahlkampf und die möglichen Folgen einer Wahl von Donald Trump. Bevor ich zu einem Gespräch mit Professor Bachmann komme, noch dieser Hinweis. Sie ahnen es, auf das Handelsblatt. Es gibt nach wie vor das exklusive Angebot für alle BTO-Hörer. Sie können das Handelsblatt Premium 4 Wochen lang testen und zahlen nur 1 € und bleiben so zur aktuellen Wirtschafts- und Finanzlage informiert. Mehr erfahren Sie unter handelsblatt.com/mehrperspektiven und natürlich wie immer auch in den Shownotes zu dieser Ausgabe. Doch nun zu meinem Gespräch mit Professor Bachmann.
Professor Dr. Rüdiger Bachmann ist seit Juli 2020 Stepan Family College Professor of Economics an der University of Notre Dame du Lac in Indiana in den USA. Bachmann ist seit der Corona-Krise eine öffentliche Stimme in der wirtschaftspolitischen Debatte und Beratung in Deutschland. Er war Mitglied der sogenannten Donnerstagsrunde von Ökonomen im Bundesministerium der Finanzen unter Olaf Scholz und hat dort die Bundesregierung beraten. Schon in den vergangenen Jahren hat Professor Bachmann in den Folgen 103, 160 und 212 von BTO die damaligen Empfänger des Wirtschaftspreises der Schwedischen Reichsbank zu Ehren von Alfred Nobel gewürdigt. In Folge 236 hat er die wirtschaftliche Lage vor den Wahlen in den USA betrachtet.
Sehr geehrter Herr Professor Bachmann, Sie haben vorher spekuliert, wer wird es denn gewinnen? Heute reden wir über die Gewinner und Sie lagen ja eigentlich teilweise richtig. Ich meine, Ihr Top-Kandidat hat es gewonnen, aber nicht alleine, nicht für sein Lebenswerk, sondern eben für die Arbeit mit zwei anderen zusammen, die Sie nicht genannt haben, für ein Thema, was Sie auch nicht genannt haben, nämlich die Frage, warum Nationen reich werden, reich bleiben und umgekehrt, warum Nationen es eben nicht schaffen. Vielleicht sagen Sie mal als erste Reaktion, gefreut, dass Sie jetzt richtig gelegen haben und dann die Frage eben, ist es doch kein Nobelpreiswürdiges Thema gewesen, was da ausgezeichnet wurde?
Also erstmal wieder vielen Dank, dass ich nochmal dabei sein darf, zu kurzem Abstand. Ja, also ich habe mich gefreut über den Nobelpreis, gefreut, dass ich recht hatte, würde ich jetzt nicht sagen, weil ich meine, dass Acemoglu ihn bekommen würde, das haben wir auch vor zwei Wochen schon gesagt, dass er ihn irgendwann bekommen würde, war klar, dazu braucht man kein Prophet sein, wenn man die Szene ein bisschen kennt, aber er hat ihn jetzt sozusagen in einem anderen Paket bekommen, das übrigens, glaube ich, Gründe hat, über die wir gerne dann sprechen können. Ich habe ja gedacht, dass er so ein letzter Kandidat vielleicht ist für einen Lebenswerkpreis, einfach weil er so auf so vielen bedeutenden Gebieten der Ökonomie auch Bedeutendes geleistet hat. Jetzt hat man aber ihn doch eher als Teampreis vergeben für ein bestimmtes Thema. Sie haben es genannt, nämlich sozusagen die alte Frage der Ökonomie seit Adam Smith, The Wealth of the Nation. Ja, warum gibt es eben Wohlstand? Warum sind einige Länder eben reicher als andere? Und wie kann man das verstehen? Und da gibt es lange Debatten in den Wirtschafts- und Sozialwissenschaften. Und Acemoglu und Team haben das sozusagen für eine bestimmte Richtung, die Idee ist auch nicht ihre, die ist deutlich älter, aber für eine bestimmte Richtung eben einigermaßen kausal, also zwei Dinge geleistet, nämlich einerseits kausale, empirisch kausale, und das ist, darauf sollte die Betonung liegen, empirische Evidenzversuch zu liefern, nämlich eben für die Idee, dass Institutionen ganz wichtig sind für wirtschaftlichen Wohlstand. Institutionen, sollte man hier vielleicht sagen, wird ein bisschen breiter gefasst als jetzt, sagen wir mal, nur die Bundesbank oder das Verfassungsgericht, sondern es geht wirklich hier um sozusagen breite gesellschaftliche und politische und ökonomische Organisation. Ja, das meinen die mit Institutionen. Und da haben die einerseits kausale empirische Evidenz geliefert und dann eben auch theoretische Begründungen, warum so schwierig ist, aus schlechten Institutionen, die nennen das extraktive Institutionen, hin zu guten Institutionen, die nennen das inklusive Institutionen, hinzukommen und warum es manchmal dann eben doch gelingt, warum also sozusagen Armut kein durch Geografie oder auch sogar Genetik, da gibt es ja auch entsprechende Theorien, oder Kultur festgelegtes Schicksal sein muss.
Wobei das Nobelpreiskomitee, ich weiß gar nicht, ob man es so nennen darf, nachdem es ja der Gedächtnispreis ist der Reichsbank, aber dieses Komitee hat ja sogar betont in der Verkündung, dass es eben ja auch nicht Kritik, aber ergänzende Hinweise gab, die gesagt haben, es ist jetzt nicht nur den Institutionen geschuldet, sondern eben auch der Zuwanderung der Menschen geschuldet. Dass man gesagt hat, dass mehr Menschen zugewandert sind, also im Prinzip Qualifikationsniveau gestiegen ist, das hat auch geholfen, in den jeweiligen Ländern besser sich zu entwickeln.
Ja, aber das ist eher, man muss da unterscheiden zwischen sozusagen der empirischen Strategie, würde ich jetzt mal sagen, und dem, was sozusagen die Aussage ist, die mit dieser empirischen Strategie dann gewonnen wurde. Das muss man trennen. Ja, da muss man ein bisschen vorsichtig sein. Ich fange mal an, vielleicht bevor wir dann in die Details gehen, was sie da eigentlich gemacht haben und warum das so schwierig ist, die Frage. Ich fange mal mit so einer einfachen Beobachtung an, die die beiden ja auch in ihrem Buch gebracht haben. Why Nations Fail, das ist sozusagen das zentrale Buch hier, ist eben die Beobachtung, wenn man sich Nogales, das ist so ein Ort irgendwie in Arizona an der mexikanischen Grenze, anguckt, ja, da geht im Prinzip die Grenze eben durch. Ja? Und es gibt sozusagen einen mexikanischen Teil und es gibt einen amerikanischen Teil. Und wenn man sich den amerikanischen Teil anguckt, ist der offensichtlich Teil Amerikas mit entsprechendem Lebensstandard, entsprechenden Gesundheitsversorgung und so weiter, wie man das eben so kennt. Ja? Und auf der anderen Seite, der mexikanischen Seite, sieht es halt ganz anders aus. Ja? Und da sagen die, naja, es kann schon mal nicht Geografie sein, ja, weil die Geografie zwischen diesen beiden Orten, da ist ja eine künstliche Grenze durch, das kann ja keine Rolle spielen. Ja, also es kann nicht, oder jedenfalls nicht alleine Geografie sein, das sagen wir mal so. Und es kann auch eigentlich keine Kultur sein, weil auch die, sagen wir mal, auf der anderen Seite der Grenze, auch der amerikanischen, das sind letztlich auch Latinos, ja. Auch genetisch sind die eigentlich nicht wirklich verschieden. Der Teil von Amerika war ja lange Mexiko, Teil des spanischen Weltreichs und dann eben Mexikos. Da gab es ja auch einen berühmten Krieg drum. Also auch da, das kann man eigentlich nicht wirklich sagen, dass das jetzt Unterschiede sind. Und dann sagen die, was ist wirklich unterschiedlich? Naja, die Unterschiede ist eben, dass die Arizona-Seite von Nogales eben die amerikanischen Institutionen hat. Also Marktwirtschaft, keine oder geringere Bandenkriminalität, Gerichte, die funktionieren, Polizei, die funktioniert, demokratische Wahlen, die einigermaßen funktionieren. Bei aller Detailkritik können wir natürlich auch über die USA gerne später reden, wie gut die Institutionen noch sind. Aber jedenfalls für lange Zeit hatten die amerikanischen Institutionen. Und das scheint der eigentliche Unterschied zu sein zwischen den beiden, ja, während auf der mexikanischen Seite Bandenunwesen, die Polizei zum Teil korrupt ist und so weiter, Politik auch. Und das ist eben der Unterschied zwischen diesen beiden Nogales. Und das scheint dann eben auch der Hauptgrund zu sein, warum die jeweils unterschiedliches Einkommensniveau haben. Das ist so mal so eine anekdotische Beobachtung. Und die kann ja zunächst mal nachdenken, zumindest zum Nachdenken bringen, weil sie eben schon zeigt, dass Geografie, Genetik und solche Sachen eben nicht die alleinigen Erklärungen sein können. So, und jetzt ist die Frage, wie zeigt man das sozusagen jenseits von bloßer anekdotischer Evidenz? Ja, und das ist, glaube ich, der eine entscheidende Beitrag für den Nobelpreis. Weil es ist ja natürlich klar, Wohlstand wird natürlich von vielen Dingen beeinflusst. Und das würden ja auch die Preisträger überhaupt nicht bestreiten wollen. Es gibt Probleme der sogenannten umgekehrten Kausalität. Also es ist natürlich auch so, dass es vielleicht sein kann, dass aus anderen Gründen wohlhabende Nationen es leichter haben, gute, inklusive Institutionen aufrechtzuerhalten, als Nationen, die sozusagen am Subsistenzlevel herumkrebsen. Ja, also es gibt also dieses umgekehrte Kausalitätsproblem. Und wie gesagt, andere Einflussfaktoren, die sagen ja auch nicht völlig, dass Geografie gar keine Rolle spielt. Im Gegenteil, es spielt ja auch eine Rolle für ihre empirische Strategie. Insofern muss man sich überlegen, also wie geht man da jetzt ran? Die Idee, dass Institutionen wichtig für Wachstum sind, die ist alt. Es gibt sogar eine ökonomische Denkschule, die heißt Institutionalismus oder auch Neo-Institutionalismus, die genau eben und die auch schon einen Nobelpreis bekommen hat mit Douglas North vor, weiß ich jetzt nicht mehr, ein paar Jahrzehnten. Also die Idee ist im Prinzip nicht wirklich deren, aber zu sagen, wie können wir das jetzt empirisch auch kausal versuchen zu identifizieren? Also was man braucht, ist eben ein Experiment, die sozusagen Institutionen mehr oder weniger zufällig zuteilt.
Und das ist dann diese Kolonialismusstudie.
Und dann kommt eben dieser Kolonialismus dazu, wo eben gesagt wird, es gab eben europäischen Kolonialismus mit Beginn, sagen wir mal, ab dem 15. Jahrhundert. Ja. Und es gibt im Prinzip, grob gesprochen, zwei Modelle von. Und auch das ist nicht unbedingt deren Erfindung. Das wissen die Political Sciences, also die Politikwissenschaftler schon länger aus Kolonialismusstudien. So kann man zwei sozusagen Kolonialismusmodelle abgrenzen. Das erste ist so vielleicht das Paradebeispiel tatsächlich die USA, wo man eben einen Siedlerkolonialismus hatte. Also wo die native, die einheimische Bevölkerung relativ dünn war, relativ dünn gesiedelt war. Also Nordamerika war ja dann nicht so, sagen wir mal, dicht besiedelt wie Europa von den Native Americans. Das heißt, es war zunächst mal Platz da. Natürlich hat man sich auch Platz gemacht durch Ausrottung zum Teil der Natives, schon klar, will ich gar nicht verharmlosen. Aber man sollte, was das angeht, nicht keine moralischen, da wird ja viel auch moralisch argumentiert, jetzt gerade wieder auf X, dass sie den Kolonialismus irgendwie verharmlosen oder so. Nichts könnte ferner den dreien sein, bin ich mir ziemlich sicher. Es geht hier um eine empirische sozialwissenschaftliche Strategie, also um Analyse, nicht um eine Rechtfertigung von Kolonialismus. Also das aber nur vielleicht am Rande. Also es gibt eben diesen Siedlerkolonialismus. Wie gesagt, die zu besiedelnden Gebiete waren schon dünn besiedelt. Das heißt, wenn man da was aufbauen wollte, brauchte man Arbeitskraft. Die konnte man nicht unbedingt sozusagen lokal sich besorgen. Und dann eben ist Nordamerika halt auch eine geografische Region, und da spielt dann Geografie schon eine Rolle, wo europäische Siedler, jedenfalls in den meisten, größten Teil Amerikas, relativ gut leben können, weil eben bestimmte zum Beispiel tropische Krankheiten da nicht vorhanden sind, im Gegensatz zu vielen anderen Kolonialgebieten. Also war es möglich, dort einen Siedlerkolonialismus, der sozusagen, wenn man neudeutsch würde man sagen, so Graswurzelkolonialismus zu betreiben. Nämlich man hat da eben also normale Leute, also Sie und ich, unsere Vorfahren sind ja vielleicht ein paar auch davon ausgewandert. Ja, da musste man also nicht irgendwie ein spanischer Baron sein oder so, sondern das sind halt Leute aus Deutschland und Irland und England natürlich zu Beginn dahin gewandert. Und dann haben die relativ schnell, gerade in den USA, eben dann eigene Institutionen gefordert von dem Metropolitan, also von der Kolonialmacht. Und das ist dann letztlich in den Unabhängigkeitskrieg gemündet, die Unabhängigkeitserklärung, die amerikanische Verfassung. Ja. Also da gab es sozusagen Institutionenbuilding durch die Kolonialisierer, in dem Fall die Siedler, die sich ja dann auch schnell unabhängig gemacht werden. Das andere Kolonialismusmodell ist vielleicht tatsächlich eher das Spanische in Südamerika, wo deutlich dichter besiedelt war, beziehungsweise wo man dann früher schon Sklaven hingebracht hat, aber nicht die eigentliche Bevölkerung. Sondern man hat da eben ein paar Barone, ein paar Glücksritter hingeschickt, ja, die eben sozusagen die einheimische Bevölkerung nur ausgebeutet haben, im Grunde genommen, und keinerlei gute Institutionen hinterlassen haben. Ja,
ja, wahrscheinlich sogar die Elite der Bevölkerung auch ausgerottet haben und quasi auch deren Fähigkeit, sie selbst zu managen, auch wahrscheinlich reduziert haben.
Berühmte Inka, die berühmten Azteken, ja, das waren ja so auch kulturell nochmal andere, auf einem anderen Niveau als die nordamerikanischen Indianer. Darf man vielleicht heute gar nicht mehr sagen, aber genau. Und das ist ja auch das Interessante, was Sie sagen. Es gab eben diesen Reversal, diese Umkehr. Denn, wie gesagt, das Inka-Reich oder die Azteken, ja, das Aztekenreich war natürlich ökonomisch deutlich besser gestellt als, sagen wir mal, die Comanchen, der Stamm der Comanchen oder der Apachen in Nordamerika, ja. Aber heute ist es natürlich genau umgekehrt. Also das heißt, diese Institutionen, die Einführung der Institutionen, der besseren Institutionen in Nordamerika hat eben dazu geführt, dass Nordamerika dem Süden und Mittelamerika eben davongeeilt ist ökonomisch. Weil eben die Siedler da eben nur brutal ausgebeutet. Wie gesagt, es ist ein Völkermord passiert in Nordamerika. Ja, das darf man nie vergessen. Ganz schreckliche Dinge. Aber es ist trotzdem so, dass die Institutionen, die hinterlassen wurden durch die Kolonialisten, das ist keine Rechtfertigung, aber die Institutionen, die nun mal hinterlassen wurden, sind deutlich besser sind als das, was wir in Lateinamerika haben, wo wir ja bis heute sehen, dass es letztlich die Nachfahren der spanischen Oligarchie in den meisten Ländern eben nach wie vor das Sagen haben und auch kein Interesse zeigen, da irgendwie Macht abzugeben und wir da letztlich bis heute Ausbeutungskapitalismen sehen mit schlechten Institutionen. Und das sagen die drei Preisträger. Diese Verteilung, diese relativ zufällige Verteilung, jedenfalls zufällig im Sinne von, sie hat nichts mit späteren Institutionen, mit Wirtschaftswachstum zu tun, hat dazu geführt, dass es unterschiedliche Institutionen in Amerika, Nordamerika versus Südamerika gab. Und das kann man dann als Experiment nehmen, um eben den kausalen Einfluss von den Institutionen auf Wachstum eben dann ökonometrisch durch statistische Methoden herauszufinden. Und da kommt dann eben raus, dass diese Institutionen in der Tat wichtig sind, ein wichtiger kausaler Treiber sind für Wohlstand.
Man sieht es ja auch in Nordafrika, man sieht ja die Kolonien Frankreichs, die ja auch ausgebeutet wurden und bis heute teilweise über die Währungsanbindung an den Euro, die wenig diskutiert würde, ja auch noch weiterhin ausgebeutet werden hat oder zumindest in Abhängigkeit gehalten werden, dass die sich schlechter entwickeln. Also gut, ich meine, es geht ja auch vor allem ja nicht darum, nicht nur die Vergangenheit zu erklären, vor allem geht es ja auch darum, für die Zukunft Lehren rauszuziehen. Also ein Aspekt war eben das Thema Institutionen.
Vielleicht noch ein anderer Punkt. Es gab ja früher auch die Diskussion so nach dem Motto, ja, die Briten hatten halt gute Institutionen und Lateineuropa, Frankreich, sie haben Frankreich genannt, ich habe Spanien genannt, Portugiesen. Das waren halt einfach Ausbeuter und das ist eine kulturelle Sache. Die Angelsachsen sind da irgendwie besser als sie. Und dieser Theorie widersprechen die halt auch, weil wir sehen natürlich auch britische Kolonien in Afrika, denen es auch nicht gut geht heute. Indien ist vielleicht so ein Zwischenfall, ja. Da kann man vielleicht schon argumentieren, dass die Briten zum Teil gute Institutionen hinterlassen haben, aber eben nicht so wie, sagen wir mal, in Kanada, den USA, dann später natürlich auch Australien. Und Australien ist halt auch so ein Fall, das relativ dünn besiedelt war, wo man Leute reinbringen musste, ja. Wenn auch, ist ja ja bekannt, eine Strafgefangenenkolonie, wenn auch am Anfang zweifelhafte Leute. Aber selbst das, auch da keine Genetik und nichts, ja, sondern am Ende gute Institutionen aufgesetzt. Neuseeland ist nochmal ein Beispiel und so. Es ist auch nichts Inhärentes Gutes am Britischen, sagen die dann eben auch. Was ja so, oder so protestantische Work-Ethik zum Beispiel, Arbeitsethik, die ja in Deutschland immer noch gerne die Max-Weber-These hochgehalten wird, das spielt da eigentlich alles keine Rolle, sondern es kommt eben darauf an, ob der jeweilige Kolonialherr, ob das die Briten oder andere waren, entsprechende guten Institutionen. Also wie gesagt, wir sollten es halt nochmal sagen, weil es ja alles nicht mehr so selbstverständlich ist. Also liberale Demokratie, die natürlich im Laufe der Zeit auch in Amerika weiter liberalisiert wurde. Frauenwahlrecht, Wahlrecht für Afroamerikaner, Abschaffung der Sklaverei, ist schon klar. Das war nicht von Anfang an eine perfekte Union, ist schon klar. Aber immerhin liberale Demokratie und eben in irgendeiner Form sozial abgesicherte Marktwirtschaft, Freihandel und solche Dinge. Das sind die Institutionen, um die es hier geht.
Genau, ich glaube, es sind ja zwei verschiedene Forschungen. Das wollte ich nämlich vorhin einflechten. Das eine ist ja die Frage der Institution. Und dann gab es ja jüngere Forschungen eben, wo sie eben aufgezeigt haben, dass die Demokratien sich quasi wirtschaftlich besser entwickeln als Autokratien. Das ist ja, glaube ich, das ein separater Forschungsstrang, was sie auch mit anderen Samples gemacht haben, nach meinem Verständnis.
Ja, das ist ein bisschen später gekommen, aber das gehört natürlich dazu quasi, weil es eben auch zeigt, dass es sich um diese Institutionen handelt, die eben für Wohlstand sind. Und wir können ja gerne noch über China separat diskutieren. Das ist nämlich die große Frage sozusagen, wie passt eigentlich China in dieses Modell oder der jüngste Aufschwung von China in dieses Modell? Wie geht's weiter mit China? Was übrigens, und das, da sollten wir auch drüber reden, es ist eben auch gleichzeitig eine Warnung, würde ich sagen, an uns, im Sinne von, auch unser Wohlstand ist nicht zum Beispiel durch unsere Natur und unsere Geografie gegeben, sondern unter anderem eben auch durch unsere Institutionen. Und wenn wir diese Institutionen schleifen, ja, wir denken jetzt gerade an eine wichtige Wahl in den USA, aber wir denken auch an Europa, ja, wo auch da die guten Institutionen gefährdet sind von interessierter Seite, also antidemokratisch, antimarktwirtschaftlich, antisoziale Marktwirtschaft. Und dann sagen die auch, es dauert etwas, ja. Also es ist nicht so, dass wenn man heute demokratisiert, dann morgen reich ist, sondern es, glaubt der sozusagen die Wartezeit sind da gerne mal 20 Jahre und das muss man dann politisch durchhalten nach einer Demokratisierung, ja. Das ist eben auch ein wichtiges Ergebnis, auch ein Grund, warum Demokratisierungen oft auch scheitern können oder schwierig sind. Wie gesagt, man muss einen langen Atem haben für eine Gesellschaft und 20 Jahre, das ist so eine Generation im Grunde genommen, ne? Also das darf man nicht vergessen. Umgekehrt bedeutet es aber auch, wenn man die schleifen lässt oder sogar erodieren lässt, die Institution, dann kann es eben auch passieren, dass es mit unserem Wohlstand nach unten geht. Das ist keine Naturgesetz, dass Deutschland und die USA immer so wohlhabend bleiben, auch wenn wir zwei das vielleicht nicht mehr erleben werden dann, aber unsere Kinder und unsere Enkelkinder würden das erleben, wenn wir das tun. Und das ist eben gleichzeitig auch eine Warnung. Übrigens glaube ich auch, um das noch zu sagen, mit einem Grund, das Nobelpreis-Committee mag ja ganz gerne auch mal politische Botschaften, typischerweise über den Friedensnobelpreis natürlich, aber da hat es sich irgendwie angeboten, deswegen hat man ihm, glaube ich, gerade keinen Lebenswerkpreis gegeben für die anderen, vielleicht mehr esoterischen Sachen, die er gemacht hat, wie Suchtheorie auf dem Arbeitsmarkt und Automatisierung und solche Sachen, sondern man hat eben bewusst ihm den gegeben in diesem Team für dieses Thema, um sozusagen auch nach außen in die Welt einen Kontrapunkt zu setzen gegen autoritäre Tendenzen überall in der Welt. Und glaube ich, nach innen in die Akademie auch ein Signal zu senden, weil es ist ja durchaus schick, denken wir so an so Leute wie Philipp Mahnhof in Deutschland zum Beispiel, die so sehr starke Kritik auch an der Liberalen, die sozusagen Abgesang auf Demokratie und liberale Demokratien ja propagieren und damit durchaus erfolgreich sind, in den intellektuellen Zirkeln durchaus gefeiert werden dafür. Ich meine, die sagen immer, wir machen nur Analyse. Aber klar, das macht eben Acemoglu et al. Auch. Die machen halt eine Analyse und kommen zu leicht anderen Ergebnissen, nämlich, dass es immer noch gute Gründe gibt, für eine liberale Demokratie und soziale Marktwirtschaft zu sein.
Also jetzt haben wir, Sie haben einige Punkte angerissen, die wir noch diskutieren sollen. Und genau das machen wir jetzt auch. Ich möchte vielleicht noch mal ganz kurz zum Thema Institutionen kommen, bevor wir auf China, Europa und die USA eingehen. Wahrscheinlich auch diese Reihenfolge, damit wir uns am Ende dem Wahlkampf auch noch mal in den USA nähern. Sie haben jetzt sehr stark abgehoben auf Gefährdung der Demokratie aufgrund von populistischen Strömungen. Trump, auch in Europa wissen wir alles. Ich habe ein bisschen reingeschaut und habe gesagt nach dem Motto, naja gut, bei den Institutionen stehen ja auch andere Dinge drin. Da steht doch anderen drin ein Rechtssystem, was funktionsfähig ist. Sie hatten vorhin Indien erwähnt, wir haben sofort Konsens, dass Indien ein Problem hat im Rechtssystem, einfach weil es zwar ein Rechtsstaat ist, aber die Prozesse eben Jahrzehnte dauern, was natürlich dann nicht mehr rechtsstaatlich konform ist. steht aber auch drin, zum Beispiel gute Bildung. Und jetzt gehen wir hin und sagen, naja, wenn ich mir jetzt einfach mal die PISA-Ergebnisse anschaue der letzten Jahre, würde ich sagen, naja, gerade in Europa, gerade auch in Deutschland, übrigens aber auch in den USA, sind die PISA-Ergebnisse immer konstant schlechter geworden in den letzten Jahren und fallen vor allem gegenüber teilweise Autokratien, Stichwort jetzt mal China, aber wenn wir Singapur als so auch ein etwas strengeres Regime sehen, deutlich ab. Ich meine, ist das nicht auch ein Faktor, wo man sagen muss, naja, da erodiert die Qualität der Institutionen?
Ja, die drei würden sich ja auch so sehen. Ja. Wie gesagt, das heißt nicht, dass Autokratien sozusagen immer schlecht sind. Und es gibt ja auch unterschiedliche Autokratien. Ja, man kann sich im Prinzip schon auch, jedenfalls in der Theorie, eine Autokratie vorstellen, die tendenziell inklusivere Institutionen macht. Singapur ist da vielleicht ein Beispiel. Auf der anderen Seite sind natürlich oben auch nicht nur die Asiaten. In Finnland sind wir auch in die skandinavischen Länder auch mit ganz oben. Und das sind natürlich auch liberale Demokratien und so. Also
nee, ich habe nicht damit sagen wollen, dass alles, dass das korreliert. Ich wollte eher sagen, nach dem Motto, naja, wir haben aber auch einige, weil jetzt wird halt immer ein bisschen, mit ist so, ich teile die Schlussfolgerung, dass Demokratie zu erhalten extrem wichtig ist und dass Dinge, Tendenzen in Demokratie unterminieren gefährlich sind. Da haben wir sofort Konsens. Ich wollte nur einen Schritt zurückgehen und sagen, naja, aber das ist nicht damit getan zu sagen, ich bin für Demokratie, sondern ich glaube eben, die Institutionen müssen auch sonst ihren Job machen. Also von guter Bildung, von solidem Staatsmanagement. Ich meine, wir wollen jetzt nicht in Migrationsdebatte ähnliches reingehen, aber sobald natürlich Bürger das Gefühl haben, dass der Staat, im Prinzip das Institutionen des Staates, die eigentlich seine Aufgaben nicht erfüllen. Es ist ja nicht so, dass plötzlich alles Nazis geworden sind in Europa, sondern es ist ja auch die Folge davon, dass eben offensichtlich eine Unzufriedenheit besteht mit dem, wie die heute verantwortlichen Institutionen diese führen.
Absolut. Es geht nicht sozusagen, wie die Institutionen de jure auf dem Papier funktionieren oder was da in der Verfassung steht, sondern es geht darum, wie die de facto funktionieren und ob die leistungsfähig sind. Das würden die drei vermutlich sofort unterstreichen, natürlich. Und da gehört natürlich das Bildungssystem unter anderem auch mit dazu, natürlich. Und ich meine, es gibt ja andere wirtschaftswissenschaftliche Forschung, da übrigens ganz prominent ein Deutscher dabei, nämlich der Ludger Wössmann, der das ja mit Kollegen gezeigt hat, welche Wohlstandseffekte es gibt durch bessere Bildung. Das
genau,
ist ja inzwischen auch relativ Konsens, das wissen wir. Und das ist relativ Konsens, auch was die frühkindliche Bildung angeht. Wie gesagt, das sind alles so Baustellen, wo ja Institutionen nur bedingt noch funktionieren. Absolut.
Genau, und deshalb, und es war für mich ja so ein bisschen, das haben wir beide Konsens, ich glaube, es war nur wichtig zu sagen, dem Motto, ja, es ist zu bequem zu sagen, aber es ist Demokratie, alles ist gut, haben sie auch nicht gesagt, sondern ich glaube, wir haben gemeinsam, glaube ich, dass es eben breites Thema ist, die Institutionenqualität zu verteidigen oder sicherzustellen.
Institutionen ist sehr breit aufgestellt. Das kann man jetzt zum Beispiel kritisieren und kann sagen, naja, wir müssen dann schon genau reingehen, welche Institutionen, das haben ja auch einige gemacht und so. Aber das war jetzt nicht der Punkt, sondern es gibt halt immer sozusagen auch forschungsstrategisch, kurz wenn ich noch das sagen darf, wie man sozusagen auch theoriehistorisch dahin gekommen ist. Man hat im Zuge des sozusagen ersten formalen Wachstumsmodells in der Ökonomie, nämlich dem Solo-Modell, hat man sozusagen, wenn man sich damit dann auf die Daten gegangen ist, was man da eben sehr schnell lernt, ist, dass die Wohlstandsunterschiede gemessen im Einkommen pro Kopf oder auch Konsum pro Kopf in den Ländern der Welt, früher konnte man noch denken, ich sag's mal so, um den Strohmann kurz aufzubauen, früher konnte man noch denken, ist, naja, so protestantische, auch protestantische Ethik, Länder, die viel sparen und deshalb viel Kapital akkumulieren, das sind diejenigen Länder, die besonders reich sind. Und das ist ein Fehlschluss. Die Kapitalakkumulation findet statt im Prozess des Wachstums, ist aber selber keine eigentliche Ursache des Wachstums. Das haben wir spätestens seit Solo und den nachfolgenden empirischen Studien verstanden. Sondern es geht eben um Produktivität, um die Produktivität der eingesetzten Arbeitskräfte und des eingesetzten Kapitals. Also die USA und Deutschland sind nicht deshalb reicher, sagen wir mal 20 Mal reicher als Bangladesch, weil sie entsprechend mehr Kapital akkumuliert hätten. Ja, haben sie schon auch, aber quantitativ ist eine riesen Lücke, wenn man das versucht, quantitativ zu messen. Und das Ergebnis ist dann immer Produktivität, so sogenannte allgemeine Faktorproduktivität oder die totale Faktorproduktivität. Aber das ist natürlich nur ein fancy Word für unser Nichtwissen, weil wir wissen eben nicht, was dahinter steht, hinter dieser totalen Faktorproduktivität. Und das ist jetzt genau die Frage, wo jetzt die wissenschaftliche Forschung sozusagen nach Solo dann eingesetzt hat, zu fragen, sind es Institutionen, ist es Humankapital, ist es sozusagen Institutionen, die zum Humankapital führen, sind es Gerichte, ist es Demokratie und alle diese Dinge, ein riesiger Forschungszweig
Und da sozusagen haben Acemoglu und Company eben diesen einen Beitrag über die Institutionen gebracht und eben gesagt, dass der auch wichtig ist. Aber das heißt ja nicht, dass andere Dinge wie eben Humankapital zum Beispiel auch wichtig sind. Auch das kann man zeigen empirisch. Humankapital schließt die Erklärungslücke, ist aber auch nicht die volle Geschichte.
Ja, und gehört mit zur Institution dazu, wie wir gerade gezeigt haben. Jetzt gehen wir mal auf China. Ich meine, China ist ja nun, wir wissen, wir können über die aktuelle Lage in China auch sprechen, mit den aktuellen Problemen. Wir haben ja sehr viel Schulden und Immobilienblasen und so weiter. Aber wenn wir die letzten 30 Jahre anschauen, würde man sagen, China hat sicherlich, was die Box oder die Themen der Institution betrifft, ziemlich viel richtig gemacht, offensichtlich. Also man hat gute Institutionen geschaffen, wir haben das Bildungssystem kurz angesprochen, es gab eine Industriepolitik, wenn man das jetzt mal mit Institutionen von der Partei gesteuert, die Partei, mein Verständnis, und ich bin jetzt kein Fan von China, aber mein Verständnis von China ist auch, dass wenn eine Partei durchaus auch auf Qualität der Akteure geachtet wird, also man ist in der Partei und muss aber auch gut sein für bestimmte Jobs.
Die Frage, ob das immer noch so ist, aber es war lange Zeit so.
Genau, und es könnte ja auch sein, dass es nicht mehr so ist und dass es schlechter wird, aber wenn natürlich dort eine Partei herrscht, wo quasi die guten Leute hingehen, wenn dann dort auch nach Qualität ausgewählt wird, nach Kompetenz, dann kann man sagen, dann haben die Chinesen gute Institutionen gehabt, haben gute Leute gehabt, die den Aufbau orchestriert haben.
Ja, ich würde aber trotzdem sagen, dass jedenfalls noch China nicht wirklich ein Gegenbeispiel oder eine Widerlegung der Theorie ist. Also erstmal so ist es natürlich, wenn auch ein großes Land, aber eben auch nur ein Land. Das heißt, keine sozialwissenschaftliche Theorie kann jeden Datenpunkt immer erklären. Ja, das ist auch klar, sondern es geht halt hier um, wie kann ich sozusagen die Gesamtheit der Länder entwickeln? Welche Erklärungskomponenten gibt's da? Gibt's immer Abweichungen. Das ist mal Nummer eins, aber das ist vielleicht auch eine Trivialität. Sollte man aber dazu sagen, für viele Leute, die jetzt, wie auch geschehen auf Twitter, gerade sehr von Linken und von China sehr begeisterten Ökonomen, wurde gleich gesagt, aber China widerlegt die Theorie und so. Quatsch, völliger Quatsch. Da hat man kein Verständnis für sozialwissenschaftliche Forschung. Wenn man das so macht. Das ist mal Nummer eins. Zweitens würde ich sagen, naja, China hat ja genau dann angefangen zu wachsen, als man endlich mal auf gute Institutionen geachtet hat in den Deng'schen Reformen. Ja? Denn was Mao gemacht hat mit seinem, soll man es vielleicht fahrig nennen, fahrigen Politikstil, also einmal den großen Lieb nach vorne, dann hat man es wieder abgemacht, die Kulturrevolution und hin und her. Das hat
Millionen China, Toten nebenher. Mit,
ja, ja, nicht nur Toten, aber die Toten, ja, aber warum Toten? Also da sind natürlich auch Leute direkt umgebracht worden, aber eben viele sind schlicht und ergreifend verhungert. Ja, also mit anderen Worten, Toten aufgrund von niedrigem Wohlstand, von bitterer Armut. Ja, das ist mal das Erste, was man dazu sagen muss. Und dann gab es eben die partiellen Reformen Deng Xiaopings in den 80er Jahren, die eben von seinen Nachfolgern und über den heutigen, da kann man gerne diskutieren, aber bis jedenfalls eindeutig bis auf den heutigen weitergeführt worden sind. Also China hat ja immer mehr geöffnet, hat viele westliche Institutionen kopiert. Dann hat man eben auch, das ist auch eine Form von Institution, eben Führungsselektion, zum Teil jedenfalls auf Meritokratie geachtet. Man konnte nicht einfach nur so als Autokrat, wenn man ein guter Autokrat war, stieg man nicht unbedingt in der KP auf, sondern man musste als Provinzgouverneur erst eine große Stadt, dann eine große Provinz gut geleitet haben und dort für wirtschaftlichen Erfolg gesorgt haben, um in der KP aufzusteigen. Da gab es schon auch eine gewisse, sagen wir mal, innerparteilichen Wettbewerb, auch wenn wir uns das sozusagen schwer vorstellen können.
Es war über Leistung und nicht nur über gute Reden halten können.
Ja, und heute ist eben die Frage, ob es tatsächlich eher wieder Loyalität zu Xi Jinping ist. Ne? Also wenn man heute mit Chinesen darüber spricht, dann sagen die einem, dass es eben genau darum geht heute wieder. Und eben also so in dem Sinne ist dieses Regime neo-maoistisch, ja? Eben das ist eine Abkehr von den Deng'schen Reformen. Wie dauerhaft es ist und wie schlimm das China schaden wird, das ist bleibt abzuwarten. Wir dürfen nicht vergessen, die ausgezeichneten Theorien und empirischen Strategien, da reden wir über Dekaden, da reden wir nicht über 2-3 Jahre. Also insofern darf man jetzt auch die aktuelle Konjunkturschwierigkeiten, in denen sich China befindet, darf man jetzt auch nicht unbedingt wiederum für sich einheimsen und sagen, China ist ja gar nicht so gut. Also ich würde sagen, China ist einfach offen. Das Schicksal, letztlich ist China offen. Aus dem Lichte dieser Theorie muss man fairerweise sagen. Das ist mal der erste Punkt, dass man eben partielle Reformen gemacht hat und genau dann ist eben China gewachsen. Der zweite Punkt, den ich noch machen möchte, und das, glaube ich, sollte man schon auch unterscheiden. Es gibt ja im Grunde genommen zwei Arten zu wachsen. Ja? Nämlich einerseits, indem man als Nation die technologische Grenze nach außen verschiebt, ja, und ob man das kann mit den Institutionen Und das war ja der Grund des Wachstums eben in den Ländern, die eben in den letzten 200 Jahren so gewachsen sind. Also Europa, Japan, USA und dann eben auch Südkorea, was übrigens auch ein Beispiel ist von einer Diktatur, die sich eben reformiert hat und heute im Konzert der entwickelten Nationen oder technologisch führendsten Nationen der Welt und inzwischen so auch sogar interessanterweise auch kulturell ja Einfluss hat. Koreanischer Film, koreanische Popmusik. Die südkoreanische Kulturindustrie ist auf einmal fast so beliebt wie die amerikanische Kulturindustrie, was ja eine bemerkenswerte Leistung ist für so ein Land, ne? Für so ein asiatisches Land. Mehr als Japan im Grunde genommen fast, deren Kultur auch wichtig ist, aber vielleicht eher ein Nischenthema geblieben ist, aber die koreanische Kultur. Hut ab. Aber das als Nebenbemerkung. Und was China bisher im Grunde genommen, und da ist jetzt die Frage, sehen wir da auch eine Ablösung, was China eben bisher geleistet hat, und ich will es gleich vorweg schicken, das ist keine geringe Leistung, denn viele andere Länder auf der Welt haben es ja immer noch nicht geschafft mit ihren noch schlechteren Institutionen. Was China eben geleistet hat, ist im Grunde genommen an diese technologische Frontier heranzukommen. Das ist sozusagen die längste Periode von Deng Xiaoping bis vor kurzem. Was China eben gemacht hat, ist es zu schaffen, einen Haufen Leute, die in einer sehr unproduktiven Landwirtschaft arbeiten, in das Verarbeiten und das produzierende Gewerbe zu bringen, die es viel produktiver war, deren Produktivität aber letztlich aus dem Westen übernommen wurde. Durch ja geschickte Industriepolitik, durch geschickte Exportpolitik und alle diese Sachen. Ja. Das ist aber nicht das Wachstum, wo es letztlich Acemoglu und Company drum geht. Die haben dieses Wachstum sozusagen aus der technologischen Grenze heraus, die technologische Grenze immer weiter nach vorne zu schieben. Und da ist eben die Frage, ob eben solche halbextraktiven Institutionen wie China, du machst ein Patent in China, ja, und dann kann halt irgend so ein Parteikleptokrat kommen und du hast keinen wirtschaftlichen Erfolg mit deinem Patent. Wenn sich das durchsetzen wird in China, dann sagt die Theorie, und dann würde ich zustimmen, dann habe ich meine Zweifel, ob China wirklich auf Dauer technologischer Führer sein kann und sein wird. Von den anderen Problemen, die China auch strukturell hat, mal ganz abgesehen. Wie gesagt, eine Immobilienblase, also auch verfehlte Industriepolitik. Es ist immer noch so, dass die Staatsfirmen in China deutlich unproduktiver sind als die privaten Firmen in China. Ja, das darf man nicht vergessen. Also auch da funktioniert Industriepolitik nur wirklich bedingt, auch wenn, wie gesagt, linke Kollegen mit der Peter Bofinger und der Adam Tooze, die wollen das alle immer nicht hören, ja. Und dass die Chinesen Solarpaneele massenproduzieren können, ist nun auch keine technologische Errungenschaft. Das ist relativ banal im Grunde genommen, technologisch zu produzieren. Da erwarte ich eigentlich, dass das in Zukunft sogar eher Vietnam machen wird oder andere aufsteigende asiatische Länder mit starkem verarbeitendem Gewerbe. Indien ist vielleicht auch so ein Kandidat. Das ist technologisch überhaupt kein Wunder, sondern es hat eine Massenproduktion, die China gut leisten kann. Und beim Auto, da scheint es jetzt mal so zu sein, dass bei einem Elektroauto, dass China da eine gewisse auch technologische Führerschaft entwickelt hat, in anderen Bereichen, AI vielleicht auch. Aber man darf nicht vergessen, schon bei der Chipsproduktion, ich meine, die Chinesen sind richtig sauer auf die amerikanische Chipsblockade. Wenn man so die entsprechenden Technology-Blocks anhört, das tut China richtig weh in seiner Entwicklung. Das zeigt ja nach wie vor, dass nach wie vor China zum Beispiel vor den USA und deren technologischen Möglichkeiten nach wie vor abhängig ist. Ja? Sonst könnte Chinesen es ja völlig egal sein, dass die Amerikaner da dieses Chips-Embargo gemacht haben. Also und zwar hauptsächlich, was Hightech-Chips angeht, darum geht's ja gerade. Ne? Was die Amerikaner eben aus nationalen Sicherheitsgründen eben nicht mehr nach China exportieren. Und das hat die Chinesen richtig getroffen. Insofern ist diese Autoindustrie, die verständlicherweise in Deutschland sehr prominent ist in der Diskussion, da muss man Fragezeichen machen, wie sozusagen tief durchdrungen das Ganze einfach ist. Ja? Aber letztlich werden wir es erst in 10, 20, 30 Jahren wissen, ob China ein echtes Gegenbeispiel gegen den jetzigen Nobelpreis ist oder eher sogar dafür spricht.
Ich würde mich da ergänzen, vor allem zum einen Automobilindustrie habe ich ja im Podcast ein paar Mal gemacht, ich habe auch genau die chinesische betrachtet, die haben natürlich schon, was Batterieforschung betrifft und anderes, haben die einfach längeren Atem bewiesen, haben es konsequenter gemacht und haben sich da schon zumindest einen temporären Wettbewerbsvorteil herausgearbeitet, was Batterien betrifft. Also natürlich kann man sagen, was ist gute Industriepolitik vielleicht, aber es ist natürlich schon auch wirklich ein Gesamtpaket gewesen mit längerem Atem. Was ich eigentlich nochmal aufgreifen wollte, es gibt ja so Studien, ich komme gerade auf den Fachbegriff hinein, da gibt es ja scheinbar so eine Wohlstandsgrenze, so ein GDP per Capita, was man so erreicht. Aber darüber hinaus zu kommen, ist sehr schwer. Es gibt eine Wohlstandsgrenze. Da haben, glaube ich, in der Vergangenheit, nach dem Krieg, haben, glaube ich, Japan und Korea haben es geschafft, über diese Wohlstandsgrenze zu kommen. Und bei China ist eben die Frage, kann man das jetzt schaffen in diesem autokratischen System oder ist da in der Tat eine freie Gesellschaft? Wirtschaft mit Patentschutz und anderen Dingen wichtig, um diesen nächsten Schritt zu gehen. Also insofern bin ich dabei Ihnen. Wir werden in 20 Jahren wissen, ob das funktioniert hat in China oder nicht. Aber wir können heute sozusagen es nicht als Widerlegung sehen der Thesen, aber auch nicht als Bestätigung dafür, dass die These stimmt. Ich glaube, es ist sozusagen, müssen wir einfach abwarten.
Es ist eher eine Bestätigung, wenn man die Vergangenheit Chinas angeht. Wie gesagt, weil China erst dann anfing zu wachsen, wenn es sozusagen zumindest partiell die Institutionen verbessert hat. Und dann ist eben die Frage, wie weit kommt man mit dieser partiellen Verbesserung und reicht das zum Beispiel aus und kann man dann sozusagen weiter wachsen in einem autokratischen Regime? Die Frage würde ich einfach als offen betrachten. Ich würde allerdings dazu Bedenken geben, dass eben durch auch die Alterung der Bevölkerung in China natürlich, das ist ein weiterer absoluter struktureller Nachteil für China, der auch die Institutionen wieder gefährden kann, weil es dann eben darum gehen wird in China, ja, also je nachdem, wie chaotisch sozusagen dieses Alterungsproblem gelöst wird, ob es da ältere Chinesen auf der Straße leben und wer soll die überhaupt alle pflegen und versorgen und so weiter, ja. Also das sind noch riesige gesellschaftliche Probleme, auf die China bis jetzt noch keinerlei Antwort hat. Ein Krieg gegen Taiwan anzuzetteln hilft für diese Probleme natürlich überhaupt nicht. Und vielleicht sollte man noch einen Punkt über Singapur noch sagen. Singapur ist ja in der Tat ein interessantes Beispiel auch. Also erstens mal muss man eben einfach sagen, dass die Institutionen so schlecht nicht sind, auch was Rechtsstaat angeht in Singapur.
Ja, was die Demokratie
angeht schon. Und Singapur ist natürlich durchaus ein Beispiel, dass auf jeden Fall eine kleine Nation, wenn es sozusagen eingebunden ist in ein System, in ein globales System einer rechtsstaatlichen internationalen Ordnung, die die Amerikaner, die Japaner, Koreaner und die Europäer sozusagen gemeinsam aufgebaut und tragen, wenn sich Singapur da andockt, da kann so ein kleines Land natürlich semi-autokratisch bleiben, weil es ja sozusagen von den Institutionen der anderen profitiert, ja. Also mit anderen Worten, wenn die USA so wie Singapur würde, ja, dann habe ich noch meine Zweifel, oder Europa so wie Singapur würde, dann hätte ich schon noch meine Zweifel, dass das wirklich der Welt oder auch den jeweiligen Regionen dann gut tut. Also das sollte man nicht ganz vergessen.
Ja, und ich glaube, man kann schon sagen, Singapur hat einfach Glück gehabt, dass damals als quasi der autokratische Führer nach der Zwangsgründung des Staates, das war ja sozusagen die Entlassung aus Malaysia, die unfreiwillige, dass dieser erste Staatspräsident, dann der erste Diktator, dass da einfach jemand war, der sehr gute Institutionen geschaffen hat. Das muss man ganz klar sagen, der eben dann keine Vetternwirtschaft betrieben hat, sondern der eben in der Tat von Anfang an auf die Qualitätsauswahl von Leuten gesetzt hat und deshalb die Institutionen geschaffen hat, die sicherlich in Singapur unstrittig gut sind.
Ja, ja, aber man darf natürlich schon nicht vergessen, dass diese Institutionen auch nur tragfähig sind, eben durch den Wohlstand, den Singapur mit seiner Vernetzung im internationalen Handel hat. Und insofern hat es von Institutionen absolut profitiert. Und man kann Zweifel haben, ob Singapur sich so entwickelt hätte, auch seine vielleicht anfangs guten Institutionen aufrecht hätte erhalten können, wenn es eben nicht eingebunden wäre in diesen internationalen Handelskonzert, die wiederum, wie gesagt, eben Demokratien geschaffen haben und nicht Autokratien. Und insofern ist Singapur einfach auch ein bisschen ein Free Rider, muss man einfach ganz klar sagen. Das soll nicht die Verdienste der singapurianischen Machthaber schmälern, aber insofern ist natürlich Singapur schon ein bisschen man kann schon sagen, auch ein Schmarotzer in dem Sinne vom guten internationalen Institutionen, die Demokratien errichtet haben.
Okay, dann kommen wir zu der großen Demokratie, die gerade weltweit für Ordnung sorgt, die USA. Weil Sie haben es am Anfang schon gesprochen. Wir haben ja vor ein paar Monaten, was mich sehr freut, sehr oft bei mir zu Gast. Wir haben ja schon vor mehreren Monaten gesprochen über die US-Wahlen. Damals hieß es noch Biden gegen Trump. Da haben wir darüber diskutiert, wie kann es eigentlich sein, dass in Amerika nur diese zwei Kandidaten möglich sind. Jetzt haben wir eine andere Konstellation beim Harris gegen Trump. Wir haben am Anfang gleich gesagt, im Motto, man lernt was daraus aus der Arbeit, auch für den aktuellen Wahlkampf. Die erste Frage ist, ist es wirklich so, dass die Institutionen der USA so anfällig sind, dass wenn ein Trump wiedergewählt würde, dass wirklich die Demokratie gefährdet wäre? Und dann das Zweite ist, wie schätzen Sie die Lage jetzt ein? Ich meine, es ist sehr spannend, enger Wahlkampf. Wir haben damals gesprochen über ökonomische Situation, Inflation, Kaufkraftverlust in den ärmeren Einkommensgruppen, die zu Unzufriedenheit mit Biden geführt hat. Also kurz vor der Wahl, wo ist sozusagen das Thermometer aus Ihrer Sicht, Herr Professor Bachmann?
Ja, also vielleicht zur ersten Frage. Ja, absolut würde ich das so sehen. Und es geht ja auch nicht nur um Demokratie. Es geht ja auch so Dinge wie
Freiheit. Das heißt, Sie würden sagen, die Institutionen sind gefährdet.
Die sind auf jeden Fall gefährdet. Es ist nach wie vor so, dass es eben das Geniale an so einem sehr dezentralisierten Bundesstaat, dass eben viele Institutionen eben vor Ort sind, ja. Man dann abwarten muss, ob eine Trump-Administration, und ich würde ja sagen, bis vor kurzem hätte man das noch als Verschwörungstheorie abspeisen können. Aber wenn man sich die jüngsten Videos von Trump anguckt, wie er auch intellektuell, geistig, ja, man hat einen riesen Aufstand über Biden gemacht, ja, aber auch intellektuell, also okay, intellektuell war er noch nie eine Leuchte, okay, aber sagen wir mal seine Virilität und seine Agilität oder wie auch immer, was ja sozusagen seine Fans so toll finden an ihm, wenn man das eben vergleicht mit Videos aus der ganz jüngsten Zeit und wirklich völlig inkohärenten Antworten, die überhaupt nichts mehr zu tun haben mit irgendwas, was eigentlich Thema ist, muss man doch vermutlich auch bei ihm einen massiven geistigen Abbau feststellen. Die Theorie, worum es hier eigentlich geht, ist, Trump die Wahlen gewinnen zu lassen, um ihn dann eben abzusägen für eben eine J.D. Vance-Präsidentschaft. Und wenn wir J.D. Vance haben, insbesondere dann muss man fürchten, dass er die Institutionen noch stärker schleifen würde als Trump. Trump ist ja so ein bisschen eine, sagen wir mal, so eine windige Figur, die vielleicht keine eigenen politischen Überzeugungen hat, ja. Und je nachdem, wem das als letzte schmeichelnd ins Ohr geflüstert hat, wird dann halt Zufall, was dann Politik wird bei ihm. Aber J.D. Vance hat eben eine klare Agenda. Also, und zwar ist eine antidemokratische Agenda. J.D. Vance geht es um einen Neo-Feudalismus in den USA, wo eben eine bestimmte Oligarchenklasse die Macht übernimmt, mit ihm als, um im Bild zu bleiben, als sozusagen Wahlkaiser oben drüber, ja, der die Institutionen so hält. Und dann bekommen wir eben extraktive Institutionen in den USA für die korrupte Tech-Oligarchenklasse, die ihm eben schmeichelt, ja. Also da geht es um Peter Thiel, da geht es um Elon Musk, das sehen wir alles. Das ist das Ziel, dieses Regime zu institutionalisieren. Und dieser Neofeudalismus wird dann eben kombiniert mit einer letztlich einer Pseudotheokratie für die normalen Massen. Um die muss sich halt dann wieder die Kirche kümmern. In der Tat würde ich sagen, gibt es eine Gefahr, dass die USA ins Mittelalter, in ein Mittelalter des 21. Jahrhunderts zurückgeht. Das ist klar das Ziel von J.D. Vance und diejenigen, die auch geldmäßig hinter ihm stehen. Ja, natürlich sind diese Institutionen gefährdet und diese Institutionen bedeuten Rechtsstaat. Wir werden Richterbesetzungen erleben. Jedenfalls dann, wenn, wie es aussieht, leider auch der Senat an die Republikaner gehen wird. Das ist eigentlich das wahrscheinlichste Ergebnis. Die Präsidentschaft wissen wir noch nicht. Da ist das Rennen sehr knapp. Ich würde sagen, immer noch mit leichter Favoritenstelle für Harris. Aber das werden wir sehen, obwohl es enger geworden ist. Aber der Senat ist eigentlich, so wie die Wahlen jetzt laufen, welche Sitze offen sind, für die Demokraten eigentlich nicht zu halten. Es wäre eine große Überraschung, wenn der gehalten werden könnte. Und das bedeutet, wenn der Senat und das Repräsentantenhaus demokratisch wird, aber wenn der Senat republikanisch wird mit einem republikanischen Präsidenten, unter anderem dann möglicherweise J.D. Vance, der Trump einfach absetzen, das kann er nämlich als Vizepräsident unter bestimmten Bedingungen, dann bekommen wir Richter, die wirklich genau diese Oligarchenklasse schützen werden. Dann das Rule of Law ist dann weg. Die Demokratie ist sowieso weg. Wir wissen nicht, was Vance da. Da werden wir dann wieder vielleicht ein Klassenwahlrecht oder sowas bekommen, faktisch. Was Freihandel angeht, das ist ja der andere wichtige Institution, ist Vance ja auch dagegen. Und insofern muss man einfach sagen, hier geht es um alles in dieser Wahl. Und zwar noch mehr als 2020 oder 2016.
Jetzt gar nicht, ich will gar nicht widersprechen, ich würde ganz gerne vielleicht mal ergänzen. Also mein Eindruck ist, dass, was Sie gerade Freihandel angesprochen haben, die Demokraten ja auch nicht gerade für Freihandel sind. Ich meine, Biden hat...
infinitely besser als das, was Trump...
Aber Biden hat ja die Zölle nicht abgeschafft, die Trump eingeführt hat, sondern hat es ja gerade, Stichwort Elektroautos, ja deutlich erhöht. Und ich habe es gerade gelesen, dass es Diskussionen gibt über die Chefin der FTC, also der Antikartellbehörde. Die Frau Kahn, die habe ich übrigens mit ihrem Kollegen Haukapp ja auch besprochen gehabt, Antitrust in den USA. Und da gab es eben jetzt, das habe ich gelesen gerade eben vor unserem Gespräch, dass es da eben im Prinzip die Einschätzung gibt, dass auch Kamala Harris sie nicht wieder nennen würde, einfach aufgrund des Drucks von den Geldgebern, vor allem aus Silicon Valley für die Demokratische Partei, die quasi sagen, sie ist zu hart uns gegenüber. Also insofern...
Warten wir das mal ab. In der Demokratischen Partei gibt es wenigstens Strömungen, die da weniger aktiv sind und mehr aktiv sind. Das heißt, da gibt es also eine lebendige Diskussion zu diesem Thema. Und zumindest, wenn man sich den ökonomischen Plan von Harris angeht, da lese ich davon eigentlich nichts, sondern da geht es darum, Bürokratieabbau einerseits, ja, und eben auch Stärkung von Wettbewerbs. Man kann behaupten, dass das alles Nebelkerzen sind und Harris da nichts machen wird. Das kann man behaupten, aber zumindest steht es nicht im Wahlprogramm. Bei J.D. Vance und bei Trump wissen wir, was passieren wird. Ja, da wissen wir, dass dann eine korrupte Oligarchenklasse regieren wird, faktisch.
Ich wollte jetzt gar nicht, es war gar kein Plädoyer für eine von den beiden Seiten, sondern ich wollte eigentlich nur sagen, ich habe das gerade so eine seriöse Quelle, die es diskutiert hat, die Einschätzung. Ich wollte gleich einen breiteren Punkt machen, weil es ja so aus deutscher Sicht, aus europäischer Sicht, ist ja der Wahlkampf in den USA immer ganz witzig oder ganz spannend, weil da geht es ja immer um Milliardenbeträge, die an Spendengeldern eingeworben werden und mit denen die Kandidaten dann Fernsehwerbung. Es ist ja ein sehr teurer Wahlkampf und da geht es ja um die Spender. Also ist es nicht so, dass jetzt generell sowieso die Spender schon und damit ja in bestimmten Interessensgruppen übermäßig Einfluss haben auf die US-Politik?
Ja, das war aber schon immer so und wurde seitdem übrigens auch durch einen konservativen obersten Gerichtshof eben ein Urteil, der eben für diese Zwecke sozusagen entschieden hat, dass Unternehmen Personen sind und entsprechendes Free Speech, es läuft halt über den ersten Verfassungszusatz, nämlich der freien Rede, dass jeder eben politische Meinungsäußerungen haben darf und dementsprechend auch politisch unterstützen darf. Das gilt eben leider eben auch für Unternehmen, hat sich der Supreme Court entschieden. Ist für mich ein fatales Urteil. Das hat das ganze Problem noch schlimmer gemacht. Das war vorher schon da. Das hat das Problem noch schlimmer gemacht. Es sind aber demokratische Politiker, die daran wollen, fairerweise. Wie gesagt, man kann sagen, das stimmt alles nicht. Das sagen die alles nur, um dann doch wieder umzufallen mit ihrer Klasse. Ich würde aber tendenziell schon sagen, dass, sagen wir, die Oligarchen, die Demokraten unterstützen, diejenigen Oligarchen sind, die Interesse an einem Mindestmaß an guten Institutionen haben. Und dann, und das ist übrigens die Theorie von Acemoglu und Company, über die haben wir gar nicht so gesprochen. Aber es gibt durchaus auch Situationen, wo die Eliten durchaus bereit sind, wenn es sozusagen in ihrem gemeinsamen Interesse ist, um eben Revolutionen zum Beispiel zu verhindern, oder wenn sie selber dafür gute Institutionen bekommen, denn zum Teil basiert ja auch ihr Reichtum auf guten Institutionen, darf man ja nicht vergessen, und durchaus bereit sind, dann Zugeständnisse zu machen, im Zweifelsfall, ja, würde ich sagen, dass man das bei den Demokraten eher sehen kann als bei einer, wie gesagt, offen oligarchisch strukturierten republikanischen Partei. Insofern, ja, die Unterschiede sind graduell, ich würde Ihnen da zustimmen, aber sie sind groß genug, dass es da eigentlich nur eine Wahlentscheidung geben kann, wenn man sich um die Institution in den USA sorgt. Sie haben mich aber, ich habe die zweite Frage ja noch gar nicht beantwortet, what's the state of the race sozusagen, ne? Ja, es ist in der Tat so, dass die Umfragen nahezulegen scheinen, dass Trump wieder ein bisschen aufgeholt hat, vor allen Dingen auch in den Swing States, auch im Mittleren Westen. Harris muss ja nicht alle Swing States gewinnen. Es reicht ja, wenn sie die drei Staaten im Mittleren Westen, also das, was früher, also Georgia und Arizona, was letzte Mal Biden noch dazu gewonnen hat, das ist ja sozusagen die Kirsche auf der Torte. Das ist ja gar nicht so wichtig. Auch North Carolina ist nicht so wichtig, wobei auch das heiß umkämpft ist und als Swing State gilt, überraschenderweise. Für sie ist wichtig, dass sie eben Wisconsin und Michigan und eben Pennsylvania gewinnt. So. Und es ist in der Tat so, dass die Umfragen da ein bisschen besser für Trump geworden sind. Es ist allerdings so, dass wir in den USA auch eine, sagen wir mal, eine Umfragenindustrie haben. Also wir haben eine Medienindustrie und eine Umfragenindustrie. Und die Umfragenindustrie, die läuft eben so, dass es gute, unabhängige Umfrageinstitute gibt und dann eben parteinahe Umfrageinstitute gibt, vor allem bei vielen der Republikaner, die sehr schnell, immer dann, wenn sozusagen Harris einen Aufstieg in Umfragen hatten, hauen die irgendwelche Parteiumfragen raus, um den Durchschnitt nach unten zu ziehen für Harris. Also ich bin noch nicht überzeugt, dass diese Umfragen wirklich gut sind. Da muss man sehr aufpassen. Und dann gibt es eine Medienindustrie, auch New York Times, auch CNN, die wir in Deutschland vielleicht immer noch als Qualitätsmedien bezeichnen würde. Aber man darf nicht vergessen, das sind Unternehmen, denen es um Profit geht. Und wann haben die Profit? Naja, solange die Wahlen eng sind. Ja, das sieht man in der Berichterstattung. Also ganz schlimm sieht man es an der New York Times, wie eigentlich pro Trump, die zum Teil eine Berichterstattung macht und Sane-Washing betreibt, nennt man das Sane-Washing. Ja, also die so tut, als ob Trump ein völlig normaler Politiker wäre, um diese Wahlen ja eng zu halten, weil dann werden sie gekauft, dann werden sie angeschaut. Das bedeutet eben entsprechend Einnahmen. Also die Profitmaximierungsmotiv hier spricht dafür, dass man auch in der Berichterstattung das Rennen sehr eng halten will. Aber wenn man sozusagen mit Leuten spricht, die so ein bisschen Ahnung haben, im Hintergrund doch dann Anzeichen, die mich eigentlich nach wie vor, und vielleicht ist das für mich auch nur Zweckoptimismus, kann schon sein, aber die mich dann doch relativ positiv stimmen lassen. Also zum Beispiel ist es so, und da spreche ich ja, habe ich mit Republikanern gesprochen, die sich auskennen, in den Bundesstaaten Wisconsin und Michigan ist das, was man Ground Game oder die Graswurzeloperation der Republikaner nennt, völlig danieder. Mecca hat diese Parteien, diese Staatsparteien so zerstritten und so dysfunktional gemacht. In Michigan zum Beispiel mussten die Republikaner ihr Hauptquartier verkaufen, weil sie so viele Schulden hatten. Ja. Also es ist völlig, und dann auch innerparteilicher Streit, weil sozusagen jeder da noch sykophantischer, noch loyaler zu Trump sein will und dadurch irgendwelche crazy Dinge macht und nicht mehr in der Lage ist, vor Ort zu reagieren. Also sozusagen in Wisconsin und Michigan liegen die Basisoperationen dieser Parteien völlig danieder. Ja. Und in einem engen Wahlkampf sagte mir dieser Republikaner, ich sage jetzt nicht seinen Namen, es war früher ein hochrangiger Republikaner, sagte mir, spricht das eigentlich für die Demokraten, weil die Demokraten haben hunderte von Volunteers, hunderte von Leuten, die an die Türe klopfen. Und ich sage, am Ende ist es dieser Wahlkampf, dieser Straßenwahlkampf, der die Leute an die Urne bringt. Das ist wirklich entscheidend am Ende des Tages, wenn es eng ist, wenn es eng ist, ne? Und auch in Pennsylvania spricht einiges dafür, dass die Demokraten ein besseres Ground Game haben. Es sieht ganz gut aus, was wir in den, es gibt ja in den USA darf man ja über ganze, nicht nur am Wahltag, sondern Wochen zuvor schon wählen und so. Man weiß ungefähr, welche Parteizugehörigkeit oder Parteineigung diese Wähler haben. Das sieht zurzeit ganz gut für die Demokraten aus. Also man muss es abwarten. Es wird spannend. Man muss auch besorgt sein nach wie vor. Aber es gibt auch durchaus Grund nach wie vor, trotz der Umfragen, für Optimismus.
Professor Bachmann, vielen Dank für Ihr Einblick noch in die USA am Abschluss. Also wir haben, glaube ich, wohlverdiente Nobelpreisträger. Spannendes Thema. Das haben wir vielleicht nicht ganz so in den wissenschaftlichen Details diskutiert, aber klare Lehren sind da und Institutionen sind wichtig. Also insofern lassen Sie uns abwarten, wie die Wahlen ausgehen. Lassen Sie hoffen, dass die Institutionen in den USA, aber auch in der EU und in Deutschland, würde ich sagen,
ja,
besser werden.
Auch in Deutschland sind die gefährdet. Ja, die sind auch in Deutschland gefährdet. Und wenn ich das noch sagen darf, natürlich unter anderem auch durch russisches Zutun gefährdet. Das ist genau das Ziel, Parteien wie BSW und die AfD nach oben zu bringen, die genau diese Institutionen wie Westbindung zum Beispiel, die eben Sicherheit, Demokratie, Marktwirtschaft, soziale Marktwirtschaft garantieren, eben zu Fall zu bringen. Das ist genau das Ziel der virtuellen Kriegsführung von Putin gegenüber der EU und insbesondere Deutschland als wichtigstes Land in der EU.
Professor Bachmann, vielen herzlichen Dank. Wir bleiben in Kontakt und wir sprechen uns bestimmt mal wieder in diesem Podcast. Freue ich mich auf jeden Fall drauf.
Ja, ich auch. Tschüss.
Soweit mein Gespräch mit Professor Bachmann. Kommen wir zum Abschluss nochmal kurz zur Lage in Deutschland. Wir haben es gehört, die Kommentatoren verweisen darauf, dass die Demokratie ein wichtiger Wohlstandsfaktor ist, weshalb alleine schon die Zustimmung für populistische Parteien als ein Alarmsignal zu deuten ist. Ich würde allerdings noch deutlich weitergehen. Ich glaube, die Qualität der Institution ist ebenfalls ein entscheidender Faktor, der über die Zukunft eines Landes entscheidet. Und diese Qualität beginnt bereits auf der politischen Ebene. Bleibt es für Politiker folgenlos, wenn sie durch Fehlentscheidungen erheblichen Schaden angerichtet haben, Beispiel Autobahnmaut, unterminiert dies das Vertrauen in die politischen Institutionen. Andere Fehlentscheidungen, ich denke an Maskenkäufe oder an die Zahlungen ins Ausland für CO2-Einsparungen ohne jegliche Kontrolle, ob die wirklich stattfindet, sind dann die Folge und werden im Sinne eines Tit-for-Tat ebenfalls nicht geahndet. Nach dem Motto, eine Krähe kratzt der anderen kein Auge aus. Und dann ist es nicht mehr weit bis zur Akzeptanz erheblicher Gedächtnislücken, ich denke an die Cum-Ex-Affäre, bei den höchsten Repräsentanten dieses Landes. Die Erosion der Institutionen setzt sich fort, wenn die Parteien ihrer im Parteigesetz Aufgabe nicht nachkommen. Die Aufgabe ist nämlich, zur Übernahme öffentlicher Verantwortung befähigte Bürger heranzubilden. Machen sie das nicht, sondern wird es üblich, ohne abgeschlossene Berufsausbildung und ohne jegliche Erfahrung außerhalb von Parteien und ihnen nahestehenden Organisationen den Anspruch zu erheben, dieses Land zu führen, dann darf man sich nicht wundern, wenn die Akzeptanz für Politik und Politiker sinkt. Verschärft wird das Ganze noch durch einen weiteren besorgniserregenden Trend. Wir haben es alle gelesen, die Zahl der in den Bundesministerien Beschäftigten wächst seit Jahren stark an. Seit 2013
um immerhin 47%. Doch nicht nur gibt es viel mehr Mitarbeiter in den Ministerien, nein, diese Stellen werden nicht von Fachleuten besetzt, sondern immer mehr von Parteifreunden der jeweiligen Minister. Es fehlt damit der fachlich kompetente Unterbau, der ein Minister, der selbst keine Ahnung hat, entsprechend unterstützen könnte. Die Folge ist also nicht nur eine ausufernde Bürokratie, wie wir zu Recht bedauern, sondern einfach schlechte Gesetze, schlechte Politik. Nehmen wir als Beispiel das Theater um das sogenannte Heizungsgesetz. Die Nobelpreisträger haben dazu Folgendes geschrieben. Moderne Gesellschaften sind auf ein komplexes Netz von Institutionen angewiesen, die Streitigkeiten schlichten, Märkte regulieren und Ressourcen verteilen. Ohne das Vertrauen der Öffentlichkeit können diese Institutionen ihre eigentliche Funktion nicht erfüllen. Blicken wir auf Deutschland, so finde ich zumindest, dass ein Staat, der immer offensichtlicher nicht die erforderlichen Qualitätsstandards wesentlicher politischer Institutionen sichern kann, ein massives Problem hat. Bleibt mir, liebe Hörerinnen und Hörer, Ihnen erneut sehr herzlich fürs Zuhören zu danken. Ich freue mich auf Ihr Feedback, auf Ihre Kritik, Ihre Anregungen und natürlich auf ein Wiederhören am kommenden Sonntag. Ihr Daniel Stelter.
BTO Beyond the Obvious featured bei Handelsblatt.